Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Die jüdischen Wurzeln des Christentums. Heute mit dem Thema Die Klagepsalmen, Teil 1. Unsere Sendung kommt aus Niederösterreich, aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Maria Langeck. Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Lösch. Mit den Psalmen beginnt der dritte Teil der hebräischen Bibel, die sogenannten Ketubim, auf Deutsch die Schriften. In unserer Bibel stehen die Psalmen in der Mitte. Die Bezeichnung Psalmen kommt übrigens aus dem Griechischen, vom griechischen Wort Psalterion. Das ist ein Saiteninstrument, das in den Psalmen häufig erwähnt wird.
Lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Psalter und Harfen, lobt ihn mit Pauken und Reigen, lobt ihn mit Saiten und Pfeifen.
Psalm 150. Über 30 der 150 Psalmen sind Hymnen, also Loblieder zur Ehre Gottes, die ursprünglich beim Tempeldienst in Jerusalem gesungen wurden. Hymnen wurden und werden aber auch zu Hause in jüdischen Familien gesungen, zum Beispiel zu Beginn des Schabbats oder auch, wenn man persönlich betet. Wenn man an der Klagemauer in Jerusalem als Tourist betet, dann hört man dort viele Juden Psalmen rezitieren. Dazu machen sie die typischen wiegenden, schwingenden Bewegungen vor und zurück. Einige Psalmen sind auch jüdischen Festen zugeordnet. Ich war mal in Jerusalem bei einer Familie zum Pessachfest eingeladen, zum jüdischen Osterfest. Das war für mich wirklich ein sehr tiefes geistliches Erlebnis. Diese Pessachfeier hat bis nach Mitternacht gedauert. Und als ich dann schon ziemlich erschöpft war und mich auf den Heimweg machen wollte, hat der Hausherr mit seinen Söhnen begonnen, die Psalmen zu beten und zu singen. Und dieser typische Singsang, mit dem die Juden die Psalmen beten, hat sich tief in mich eingeprägt. Die erste große Gruppe der Psalmen sind die Lobpsalmen und die zweite große Gruppe sind die sogenannten Klagepsalmen, um die es in unserer Radiosendung heute geht. Jubel und Leid sind die zwei Grundbewegungen des menschlichen Seins. Wer zur Zeit Jesu Gott loben wollte, kam zum Tempel, um ihm zu danken und ihm ein Dankesopfer darzubringen. Wem Leid, Krankheit, Not oder Bedrohung widerfuhr, auch der kam zum Tempel und brachte seine Klage vor Gott.
Ich bin erschöpft vom Seufzen. Jede Nacht benetzen Ströme von Tränen mein Bett. Ich überschwemme mein Lager mit Tränen. Mein Auge ist getrübt vom Kummer.
Aus dem Psalm 6. Die Klagepsalmen beschränken sich aber nicht auf Klagen und Bitten. Oftmals wechselt mitten im Psalm die Stimmung von abgrundtiefer Verzweiflung hin zu tiefem Vertrauen in die Gegenwart Gottes. Völlig unerwartet schlagen Klagen und Bitten eines Leidgeprüften um in heiteres Lob. Lesen wir noch einmal den Psalm 6.
Ich bin erschöpft vom Seufzen. Jede Nacht benetzen Ströme von Tränen mein Bett. Ich überschwemme mein Lager mit Tränen. Mein Auge ist getrübt vom Kummer.
Und jetzt schlägt dann plötzlich die Stimmung um.
Weicht zurück von mir, all ihr Frevler, denn der Herr hat mein lautes Weinen gehört. Gehört hat der Herr mein Flehen. Der Herr nimmt mein Beten an.
Worauf basiert diese Wendung vom Klagen zum Loben? Der Psalmenbeter schöpft die Hoffnung, dass Gott ihm in der Not helfen wird, aus der geschichtlichen Erfahrung des Volkes Israel. Gott hat sich in der Geschichte seines Volkes als der treue Gott erwiesen, der seinem Volk zur Seite gestanden ist, der mit ihm gegangen ist, der es aus dem Sklavenhaus in Ägypten befreit hat, der es vor dem Zorn des Pharaos gerettet hat, der es durch das Rote Meer geführt hat und in der Wüste ernährt hat.
Dir haben unsere Väter vertraut. Sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit. Dir vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden.
Psalm 22. Einige Psalmen haben auch die Aufgabe, den Empfindungen des ganzen Volkes Ausdruck zu verleihen, nicht einem Einzelnen. Dann werden sie als Klagelieder des Volkes bezeichnet. Meistens geht es in diesen Klageliedern oder Klagepsalmen um Gefahren durch Feinde, Bedrohungen und Krieg, die Anlass zu öffentlichen Klagefeiern und Bußfeiern gaben. Ein typischer Klagepsalm des Volkes ist Psalm 80, den wir uns dann heute im Laufe der Sendung noch genauer anschauen werden. Wie ist nun aber so ein Klagepsalm eigentlich aufgebaut? Aus welchen grundsätzlichen Elementen besteht er? Schauen wir uns das anhand eines Psalmes an. Ich habe Psalm 13 für Sie gewählt. Das erste Element eines Psalms ist die Anrede. Herr, oder du Gott Israels, oder du Hirte Israels. Das zweite Element ist die Klage. Zum Beispiel im Psalm 13 die Klage über die Gottesferne.
Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Gesicht vor mir?
Oder die Klage über eigenes Leid und Schmerz.
Wie lange noch muss ich Schmerzen ertragen in meiner Seele?
Und in den Klagepsalmen des Volkes gibt es eben auch immer diese Klage über den Feind.
Wie lange noch darf mein Feind über mich triumphieren?
Nach der Klage kommt die Vertrauensaussage und Bitte.
Blick doch her, erhöre mich, Herr, mein Gott, ich aber baue auf deine Huld.
Und dann dieser typische Einschnitt, dieser typische Stimmungsumschwung.
Mein Herz soll über deine Hilfe frohlocken.
Und jeder Psalm endet mit Lob und Dank.
Singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat.
Die Psalmen sind die Antwort des Menschen auf das Wort und Handeln Gottes. Der Betende spricht nicht über Gott, sondern mit Gott. Wenn man die Psalmen liest, kann man manchmal fast überrascht sein. Gott wird angeklagt, er wird angeschrien. Und nicht jeder Psalm endet mit einem versöhnlichen Wort. Aber jeder Psalm ist ein ehrliches zu Gott kommen, ein ehrliches mit Gott ringen. Der Psalmenbeter redet sich alles von der Seele, so wie es ihm von Herzen kommt. Freude, Enttäuschung, Angst, Sehnsucht, Erfolg, Sünde, Ärger, Wut, Leid, Verletzungen, Dank, Trauer, Jubel. Er versteckt nichts vor Gott. Er tritt in seinem ganzen Menschsein vor Gott hin. So wie er ist, nicht wie er sein sollte. Und der Psalmenbeter spricht ganz offen, ganz ungeschminkt mit Gott. Und darin liegt die heilende Wirkung des Psalmenbetens. Der Psalmenbeter wendet sich sozusagen sofort an die richtige Stelle. Er macht es nicht wie Kain, den wir aus der Bibel kennen. Als Kain voller Enttäuschung, Bitterkeit und Wut war, weil Gott auf das Opfer seines Bruders geschaut hatte, aber sein Opfer nicht angenommen hat, wendet sich Kain nicht an Gott. Er erschlägt aus Eifersucht und Zorn seinen Bruder. Und noch etwas Wichtiges. Der Psalmenbeter redet mit Gott und nicht über ihn. Auch das ist ein wichtiger Unterschied. Klagen ist etwas anderes als murren oder nörgeln. Klagen bedeutet nicht, sich über etwas beklagen, über jemanden schimpfen, über jemanden schlecht reden, über eine Situation schlecht reden. Nein, klagen ist etwas anderes. Nach dem Auszug aus Ägypten hat das Volk in der Wüste über Gott gemurrt und genörgelt, weil es Gott misstraut hat. Und die Israeliten haben untereinander schlecht geredet, über Mose, über Gott gejammert und geklagt. Der Beter des Klagesabsalms hingegen, der spricht nicht über Gott, sondern er wendet sich direkt an Gott.
Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen?
Aus dem Psalm 13. Die Klagepsalmen könnte man modern ausgedrückt als Konfliktgespräche mit Gott bezeichnen. Der Psalmenbeter ringt mit Gott, wie Jakob, von dem uns der berühmte Jakobskampf überliefert ist. Jakob hat zu Gott gesagt:
Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.
Dazu habe ich eine schöne Stelle gefunden in einer Katechese von Papst Benedikt. Papst Benedikt XVI. Hat über den Jakobskampf Folgendes gesagt:
Unser ganzes Leben ist eine lange Nacht des Kampfes und Gebetes. Das ganze Leben des gläubigen Menschen sei wie diese lange Nacht des Kampfes und des Gebets, so der Papst. Der Kampf vollzieht sich in dem Verlangen nach dem Segen Gottes, der ihm nicht entrissen werden kann, sondern demütig empfangen werden muss, als unentgeltliches Geschenk, das es schließlich gestattet, das wahre Antlitz des Herrn zu erkennen. Und wenn der Gegenstand des Verlangens die Beziehung mit Gott ist, sein Segen und seine Liebe, so wird der Kampf nur in der Selbstschenkung an Gott enden können, in der Anerkennung der eigenen Schwäche, die gerade dann siegt, wenn sie dazu gelangt, sich in die barmherzigen Hände Gottes zu begeben.
Ich begrüße jetzt auch noch die Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, die erst später zu unserer Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums hinzugekommen sind, heute mit dem Thema Die Klagepsalmen. Wir werden jetzt Psalm 80 lesen und analysieren. In der Bibel finden sich viele Klagen des Volkes. Sie sind bei Klagefeiern und bei Bußfeiern gesungen worden. Die gottesdienstliche Klagefeier entsprang häufig einer ganz besonderen Not, die über das Volk gekommen ist. Es wurde dann ein öffentliches Fasten ausgerufen und das ganze Volk samt Frauen und Kindern wurden zusammengerufen, um zu fasten. Zu diesem Fasten gehörte nicht nur Enthaltung, sondern auch die Trauerkleidung, das Umgürten eines Sackes oder das Zerreißen der Gewänder. Außerdem haben sich dann alle auf das Haupt Staub oder Erde gestreut. Im Gegensatz zu unserem heutigen Verständnis hat die Klage aber in den Psalmen einen positiven Charakter. Sie will das Unheil wenden. Und die an Gott gerichtete Klage, die bis zur Anklage sogar gehen kann, wird oft in Form von Fragen formuliert. Warum? Wie lange noch? Der Psalmenbeter wendet sich an Gott und ringt mit ihm um Antworten für sein Leben. Lesen wir nun Psalm 80 und folgen wir der Auslegung von Johannes Paul II. Wie gesagt, diese schöne Auslegung, die können Sie nachlesen in dem Buch Die Botschaften der Psalmen mit dem Papst beten.
Du Hirte Israels, höre, der du Josef weidest wie eine Herde, der du auf den Cherubim thronst, erscheine vor Ephraim, Benjamin und Manasse. Biete deine gewaltige Macht auf und komm uns zu Hilfe. Gott, richte uns wieder auf. Lass dein Angesicht leuchten, dann ist uns geholfen. Herr Gott der Heerscharen, wie lange noch zürnst du, während dein Volk zu dir betet? Du hast sie gespeist mit Tränenbrot, sie überreich getränkt mit Tränen. Du machst uns zum Spielball der Nachbarn, und unsere Feinde verspotten uns. Gott der Heerscharen, richte uns wieder auf. lass dein Angesicht leuchten, dann ist uns geholfen. Du hobst in Ägypten einen Weinstock aus, du hast Völker vertrieben, ihn aber eingepflanzt. Du schufst ihm weiten Raum, er hat Wurzeln geschlagen und das ganze Land erfüllt. Seine Schatten bedeckte die Berge, seine Zweige die Zedern Gottes. Seine Ranken trieb er bis zum Meer und seine Schößlinge bis zum Euphrat. Warum rissest du seine Mauern ein? Alle, die des Weges kommen, plündern ihn aus. Der Eber aus dem Wald wühlt ihn um, die Tiere des Feldes fressen ihn ab. Gott der Heerscharen, wende dich uns wieder zu. Blick vom Himmel herab und sieh auf uns. Sorge für diesen Weinstock und für den Garten, den deine Rechte gepflanzt hat. Die ihn im Feuer verbrannten wie Kehricht, sie sollen vergehen vor deinem drohenden Angesicht. Deine Hand schütze den Mann zu deiner Rechten, den Menschensohn, den du für dich groß und stark gemacht. Erhalt uns am Leben, dann wollen wir deinen Namen anrufen und nicht von dir weichen. Herr Gott der Heerscharen, richte uns wieder auf, lass dein Angesicht leuchten, dann ist uns geholfen.
Durch das Bild des Weinbergs ruft der Psalm die wichtigsten Etappen der jüdischen Geschichte in Erinnerung, ihre Wurzeln, die Erfahrung des Auszugs aus Ägypten, den Einzug ins gelobte Land. Mit Salomons Reich hatte der Weinberg seine weiteste Ausdehnung erreicht. Er reichte von den nördlichen Bergen des Libanon mit seinen Zedern bis zum Mittelmeer und fast bis zum großen Euphrat. Aber die Schönheit dieser Blüte ist zerstört. Der Psalm erinnert uns daran, dass ein Sturm auf den Weinberg Gottes niedergegangen ist. Das heißt, Israel hat eine schwere Prüfung erlitten. Eine harte Invasion hat das verheißene Land verwüstet. Gott selbst hat, als wäre er ein Eindringling, die Mauern des Weinbergs eingerissen und damit zugelassen, dass die Räuber ihn plündern. Diese sind vom Eber dargestellt, der nach alter Sichtweise als gewalttätiges und unreines Tier gilt. Zur Gewalt des Ebers gesellen sich alle wilden Tiere als Symbol einer Horde von Feinden, die alles verwüstet.
Da richtet das Volk einen dringenden Hilferuf an Gott und bittet, er möge zurückkehren und sich zum Schutz der Opfer erheben und sein Schweigen brechen. Gott der Heerscharen, wende dich uns wieder zu, blick vom Himmel herab und sieh auf uns, sorge für diesen Weinstock. Vers 15. Und Gott wird wieder zum Schützer des lebensfähigen Wurzelstock dieses Weinbergs, der einem so gewaltigen Sturm ausgesetzt war. Gott jagt alle hinfort, die versucht hatten, den Weinberg zu zerstören und zu verbrennen, so können wir im Vers 16 und 17 lesen. Jetzt wird im Psalm eine messianische Hoffnung offenbar, denn in Vers 18 heißt es, deine Hand schütze den Mann zu deiner Rechten, den Menschensohn, den du für dich groß und stark gemacht. Man denkt vielleicht zuerst an König David, der mit Hilfe des Herrn den Aufstand zur Befreiung angeführt hat. Aber inbegriffen ist auch die Hoffnung auf den zukünftigen Messias, den Menschensohn, der vom Propheten Daniel besungen wird und dessen Titel Jesus bevorzugte, wenn er sein Werk und seine messianische Person benannte. Ja, die Kirchenväter sind sich darin einig, dass der im Psalm erwähnte Weinberg eine prophetische Vorschau auf Christus, den wahren Weinstock, und auf die Kirche ist.
Damit das Angesicht des Herrn wieder leuchtet, ist es notwendig, dass Israel sich in treuer Liebe und im Gebet zu Gott, dem Retter, bekehrt. Das bekräftigt der Psalm mit den Worten, dann wollen wir nicht von dir weichen. Psalm 80 ist also ein Lied, das stark vom Leiden aber auch von einer unerschütterlichen Zuversicht geprägt ist. Gott ist immer bereit, sich seinem Volk hinzuwenden. Aber es ist auch notwendig, dass sich sein Volk in treuer Liebe zu ihm hinwendet. Wenn wir uns von der Sünde abkehren, wird der Herr sich von seiner Absicht zu strafen abkehren. Das ist die Überzeugung des Psalmisten, der auch in unseren Herzen Widerhall findet und sie auf die Hoffnung hin öffnet. Soweit Johannes Paul II. Zu Psalm 80. Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums und beschäftigen uns heute mit den Klagepsalmen. Wir kommen jetzt zu Psalm 90, einem typischen Klagepsalm, der meiner Meinung nach gut in die Fastenzeit passt. Thema dieses Psalms ist nämlich die Einsicht, dass das Leben des Menschen begrenzt ist.
Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80.
Spricht der Psalmenbeter. Das erinnert uns an das, was wir in dieser Woche am Aschermittwoch gehört haben, als uns der Priester als Symbol der Buße das Aschenkreuz auf unsere Stirn gezeichnet hat.
Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst. Markus 1, Vers 15. Lehre uns, unsere Tage zu zählen.
Sagt uns der Psalmist. Bevor wir den Psalm lesen, möchte ich kurz auf die Jenseitsvorstellung des Judentums zur Zeit Jesu eingehen. Eine der großen Menschheitsfragen beantwortet die Bibel erstaunlich spät. Was geschieht nach dem Tod? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Zur Zeit Jesu war der Glaube an die Auferstehung der Toten in Israel nicht selbstverständlich. Lesen wir zunächst Markus 12.
Dass aber die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen, in der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt euch sehr.
Zur Zeit Jesu war, wie wir sehen, der Glaube an die Auferstehung der Toten nicht selbstverständlich. Auf diesem Hintergrund müssen wir die Psalmen lesen. Selbst die Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, fragen einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Nach Ansicht der Sadduzäer hat Gott zu dieser Frage in der Tora nichts geoffenbart. Die Pharisäer hingegen, denen übrigens auch Petrus angehörte, bestritten dies und argumentierten dabei durchaus im Sinne Jesu. Es ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Wie argumentieren die Rabbiner? Auf welche Stellen beziehen sie sich, wenn sie von einer Auferstehung der Toten reden? Ich möchte Ihnen die Argumentation von einigen Rabbinern vorstellen. Beziehe mich dabei auf die Ausführungen von Pater Johannes Cornides aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen, die er in unserer Zeitschrift Feuer und Licht veröffentlicht hat. Beginnen wir mit Rabbi Mai, der im 2. Jahrhundert lebte. Er berief sich auf das Buch Exodus, als er meinte, die Aussage, damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied, würde sich nicht nur auf die Gegenwart beziehen, sondern auch auf ein zukünftiges Ereignis. Die hebräische Grammatik erlaubt eine solche Leseart. Mose und die Israeliten werden also dem Herrn ein Lied singen. Aber wann wird das sein? Wann werden sie dazu Gelegenheit haben? Rabbi Meyers Antwort ist erstaunlich. Im ewigen Leben werden sie dem Herrn ein Lied singen, weil sie von den Toten auferstehen werden. Und im Buch der Offenbarung, dem Buch, das unsere Bibel abschließt, finden wir eine erstaunliche Aussage.
Und die Sieger über das Tier, über sein Standbild und über die Zahl seines Namens standen auf dem gläsernen Meer und trugen die Harfen Gottes. Sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes.
Rabbi Simei hat am Anfang des 3. Jahrhunderts gelebt und auch er glaubt an eine Auferstehung der Toten. Er bezieht sich dabei auf das Buch Exodus.
Auch habe ich einen Bund mit Ihnen, den Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob geschlossen und habe versprochen, Ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land, in dem Sie als Fremde lebten.
Gott ist treu, er macht keine leeren Versprechen, argumentiert Rabbi Simei. Da die Patriarchen bis zu ihrem Tod als Fremde in dem Land lebten, werden sie, das erfordert die Treue Gottes, auferstehen, um es in Besitz zu nehmen. Der Hinweis Jesu auf die Patriarchen als Zeugen der Auferstehung ist offensichtlich im rabbinischen Judentum ein beliebter Schriftbeweis gewesen. Zumindest einige Rabbiner aus der Reihe der Pharisäer haben Jesus schon damals zugehört und spontan bestätigt. Meister, du hast gut gesprochen.
Herr, du warst unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht, ehe die Berge geboren wurden, die Erde entstand und das Weltall, bist du, o Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du lässt die Menschen zurückkehren zum Staub und sprichst, kommt wieder, ihr Menschen, denn 1000 Jahre sind für dich wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Wache in der Nacht. Von Jahr zu Jahr siehst du die Menschen aus, sie gleichen dem sprossenen Gras. Am Morgen grünt es und blüht, am Abend wird es geschnitten und welkt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn, werden vernichtet durch deinen Grimm. Du hast unsere Sünden vor dich hingestellt, unsere geheime Schuld in das Licht deines Angesichts. Denn all unsere Tage gehen hin unter deinem Zorn. Wir beenden unsere Jahre wie einen Seufzer. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, sind es 80. Das Beste daran ist nur Mühsal und Beschwer. Rasch geht es vorbei, wir fliegen dahin. Wer kennt die Gewalt deines Zornes und fürchtet sich vor deinem Grimm? Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann gewinnen wir ein weises Herz. Herr, wende dich uns doch endlich zu, hab Mitleid mit deinen Knechten. Sättige uns am Morgen mit deiner Huld, dann wollen wir jubeln und uns freuen all unsere Tage. Erfreue uns so viel Tage, wie du uns gebeugt hast, so viel Jahre, wie wir Unglück erlitten. Zeig deinen Knechten deine Taten und ihren Kindern deine erhabene Macht. Es komme über uns die Güte des Herrn unseres Gottes. Lass das Werk unserer Hände gedeihen, ja, lass gedeihen das Werk unserer Hände.
Psalm 90 beginnt mit der Anrede Herr, dann wird im Hauptteil die Klage entfaltet, die Klage über die Vergänglichkeit des Lebens, eng verbunden mit der Klage über die Hinfälligkeit und Vergänglichkeit. Der Psalmist deutet Vergeblichkeit und Vergänglichkeit als Erfahrung des Zornes Gottes, der eine Folge menschlicher Schuld ist. Der Tod ist also eine Folge der Sünde. Im Vers 11 geschieht der Übergang von der Klage zur Bitte. Unsere Tage zu zählen, lehre uns, Herr. Wende dich uns doch endlich zu. Und dann kommt der Stimmungsumschwung. Dann wollen wir jubeln und uns freuen. Worauf basiert die Hoffnung im Psalm 90? Was gibt angesichts von Vergeblichkeit und Vergänglichkeit Grund zum Jubel und zur Freude? Hören wir dazu Johannes Paul II.
Wir beenden unsere Betrachtung über den Psalm 90, indem wir die altchristliche Tradition sprechen lassen, die den Psalm ausgehend von der Gestalt des verherrlichten Christus kommentiert. Der christliche Schriftsteller Origenes schreibt in seinem Traktat über die Psalmen, der in lateinischer Übersetzung durch den heiligen Hieronymus zu uns gelangt ist, dass er die Auferstehung Christi ist, die uns vom Psalmisten erahnte Möglichkeit gibt, zu jubeln und uns zu freuen all unsere Tage, und das, weil das Ostern Christi die Quelle unseres Lebens nach dem Tod ist. Nachdem wir uns über die Auferstehung unseres Herrn gefreut haben, durch die wir, so glauben wir, erlöst worden sind und eines Tages auch auferstehen werden, sind wir jetzt durch diese Zuversicht ermutigt und verbringen die uns noch verbleibenden Tage unseres Lebens in Freude. Wir loben Gott mit geistlichen Liedern und Gesängen durch unseren Herrn Jesus Christus.
Mit dieser schönen Betrachtung von Papst Johannes Paul II. Sind wir nun ans Ende unserer heutigen Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums gekommen. Ich bedanke mich bei Jürgen Sturm fürs Mitmachen und bei Ihnen fürs Zuhören. Ich melde mich am 12. März wieder bei Ihnen mit dem zweiten Teil über die Klagepsalmen. Im Mittelpunkt der nächsten Sendung wird Psalm 22 stehen, der wohl bekannteste Klagepsalm, weil Jesus selbst in dem Kreuz gebetet hat, als er ausgerufen hat, Eloi, Eloi, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Fastenzeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.